Wahrheit ganz meisterhaft auf den Punkt bringen. Manchmal in wirklich kurze Sätze. Und so hat er auch zwei seiner kürzesten Gleichnisse gesprochen. Ich lese euch vor aus Matthäus 13, 44 bis 46. Die Königsherrschaft der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht die Königsherrschaft der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wo Jesus war, da breitete sich die Königsherrschaft Gottes aus. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote werden auferweckt, Besessene werden frei, Ausgestoßene, Aussätzige werden rein. Ehebrechern wird Vergebung und neues Leben zugesprochen. Erpresserische Zöllner werden zu Freigebigen Wiedergutmachern. Und verachteten Frauen wird Würde und Bedeutung geschenkt. Selbst buchstabengetreue Gesetzeslehrer strecken sich nach dem neuen Leben aus und der Herrschaft Gottes, die sie da spüren. Und nicht zuletzt den Jüngern, die immer auf der Suche waren, wer am meisten gilt und am meisten wert ist, ihnen wird Demut vorgelebt und Demut gelehrt. Und dann am Tisch des Fressers und des Weinsäufers, des Freund der Zöllner und der Sünder, da sammelt sich Gottes alternative Gemeinschaft. Da wird vorgezeichnet, wie die Erlösung der Welt sein wird. Das Erste, wenn wir von der Königsherrschaft Gottes sprechen, dann sprechen wir von der Herrschaft des Königs Jesus über und im Leben von Menschen. Es ist uns vielleicht fremd geworden, ein Ideal eines gerechten und weisen Königs zu denken. Ja, wir sehen die Potentaten dieser Welt, wir sehen die Demokratien dieser Welt, wie sie ringen. Wir sehen Königtümer, wo wir vielleicht auch nicht angetan sind. Aber Jesus wird als der Messias, der ideale Herrscher und König beschrieben. Und was macht er? Er macht Menschen durch Wahrheit frei. Er schenkt ihnen ewiges Leben. Er ist der König, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat und der seinen Jüngern zuspricht, dieselben Dinge zu tun wie er und noch größere. Und diese Königsherrschaft, die reicht von dem König Jesus, der uns begegnet wie ein Freund, bis zu dem König Jesus, der sagt, warum sagt ihr Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? So, was können wir von diesen zwei meisterhaft kurzen Gleichnissen über die Königsherrschaft Gottes lernen? Vier Aspekte. Der erste: Die Königsherrschaft Gottes finden wir, in Klammern wie Jesus, im Alltag, oder wir finden sie nicht, so meine Behauptung. Für die Zuhörer Jesu war klar, der Mensch, der den Schatz auf dem Acker findet, der war am Arbeiten. Er war ein Tagelöhner, eher ein Kleinpächter. Denn zur Zeit Jesu, da gingen höchstens die Reichen mal spazieren und die taten das wenig. Und wenn einer einen Weg zu erledigen hatte, dann ging er genauso wenig wie wir über einen holprigen, mühsamen Acker, sondern er suchte sich einen ausgetretenen Pfad oder Weg. Also dieser Mann, er war mitten in seiner Arbeit. Jesus erwähnt das nicht, Denn für seine Zuhörer ist klar, was sollte der denn sonst auf einem Acker tun? Aber auch der zweite Mann, der Kaufmann, er war ebenfalls mitten in seinem Alltagsgeschäft, nur dass er ein anderes Alltagsgeschäft hatte. Er suchte und kaufte Perlen an und verkaufte sie wieder. Ich glaube, Jesus hat es nicht zufällig gemacht, dass er in diesem Gleichnis ganz kurz andeutet, mitten im Alltag begegnet uns Reich Gottes. Weil das ist genau dasselbe, was bei ihm passierte, rings um ihn. Rings um ihn haben Menschen mitten in ihrem Alltag die Königsherrschaft Gottes gefunden oder gesucht. Und es ist nachdenkenswert, dass bei Jesus der Ort der Begegnung mit Gott und seiner Herrschaft eben nicht die Wüsten sind oder die heiligen Orte oder die hohen Berge oder irgendwelche spirituellen Zentren, sondern dass er sagt, die Königsherrschaft Gottes beginnt mitten im Alltag, in allen Alltagsfragen, in allen Beziehungen, in allen Alltagsbegegnungen. Und wenn die Herrschaft des Königs Jesus nicht in unserem Alltag beginnt, dann machen wir sowas wie ein Schauspiel, das dann stattfindet an besonderen Tagen. Bei uns sind es die Sonntage oder an besonderen Feiertagen. Wenn nur dort die Königsherrschaft besprochen, gezeigt, bedacht, bebetet wird, dann ist sie nicht das, was Jesus gelebt hat. Denn bei ihm hat sie mitten im Alltag begonnen. Das Zweite. Die Königsherrschaft Gottes kann uns als unerwartete Überraschung oder als Ergebnis bewusster Suche begegnen. Die Begegnung mit Gott und seiner Herrschaft, die widerfährt den beiden ja sehr unterschiedlich. Der Mensch auf dem Feld, der wird voll und ganz überrascht. Es war zwar mit Sicherheit so, dass die Chance damals in einem Feld einen Schatz zu finden deutlich höher war als heute, weil eben Dinge nicht in den Banken zur Sicherheit gebracht wurden, sondern sie wurden irgendwo versteckt und vergraben, um dem nächsten Krieg oder der nächsten Plünderung zu entgehen. Aber er überlebt eine Riesenüberraschung. Mitten in seinem Alltag, gehen wir mal davon aus, ein Kleinpächter, der von einem Großgrundbesitzer ein Stück Feld gemietet, gepachtet hatte, er findet diesen Schatz. Aber auch der Kaufmann findet den Schatz, nur dass er unterwegs ist und bereits bewusst auf der Suche nach dem ist, was kostbar ist. Und ich glaube, dass wir beides brauchen. Wir brauchen die Überraschung, dass Gott uns begegnet und wir merken, er hat Macht und Kraft in Jesus. Ja, dass wir beten zum Beispiel und jemand wird angerührt und erlebt etwas innerlich, ja, eine Kraft, eine Heilung, eine Befreiung. Und es ist überraschend. Aber genauso auch, dass wir suchen nach Jesus, nach seiner Herrschaft, nach dem, was ihm wichtig ist. Und auf beide Weisen können wir finden. Mal überraschend von Gott geschenkt, mal, wenn wir bereits auf der Suche sind, wie Jesu Herrschaft unter uns groß und stark werden kann. Und wenn Menschen Gottes Reich begegnen, dann passiert mit denen immer was. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Die Samaritanerin, die Jesus am Brunnen begegnet, die wird plötzlich frei, über ihr Leben zu reden. Und sie sagt, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht hat, gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Messias sein? Sie begegnet Jesus, der Herrschaft Gottes, und sie wird freigesetzt, sich nicht mehr zu verstecken, sondern zu bekennen, so bin ich. Und dieser Mann hat alles erkannt, was ich bin. Oder der Blinde, der geheilt wird. Er bezeugt, solange die Welt besteht, hat noch niemand die Augen eines Blindgeborenen offen können. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er so etwas nicht tun. Auch er erzählt und berichtet von dem, was er erlebt hat mit Jesus und dem Reich Gottes. Aber es sind nicht unbedingt Worte nötig. Von einer stadtbekannten Sünderin wird berichtet, sie bekennt sich zu Jesus, was macht sie? Sie trat von hinten an seine Füße, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, trocknete sie mit den Haaren ihres Haupts, dann küsste sie seine Füße zärtlich und salbte sie mit dem Salböl. Wenn die Königsherrschaft Gottes uns begegnet, wenn Jesus uns begegnet, dann macht das was mit uns. Entweder wir bekennen es mit Worten, wir zeigen es mit Taten, mit unseren Gefühlen, mit Hinwendung zu Jesus. Das Zeugnis von der Macht Jesu oder dieses Königreiches bricht immer auf, wenn Jesus Menschen begegnet. Meine Frage an euch ist, wie oft oder wie selten erleben wir das noch, dass die Macht Jesu seine Königsherrschaft durchbricht und Menschen das dann bekennen und sagen, ja, das hat Jesus an mir getan. Da hat er mich frei gemacht. Da hat er mich geheilt. Da hat er mir einen neuen Anfang, neues Leben geschenkt. Wir können dem Reich Gottes begegnen, aber das Zeugnis, was es auflöst, gehört dazu. Wir können das erleben überraschend, so wie der Mann auf dem Feld oder wenn wir auf der Suche sind. Aber ich glaube, dass wir das Zeugnis über die Begegnung mit Jesus neu brauchen. Und wenn das so selten oder ich sag mal so still wird unter uns, dann glaube ich, ist das ein Punkt des tiefen Nachdenkens. Warum ist dieses Zeugnis von Jesus und seiner Herrschaft so still, so selten geworden unter uns? Das Dritte. Die Königsherrschaft Gottes ergreift Besitz von Gefühl, in Klammern Freude, und Verstand. Ich habe es mal Werterkenntnis genannt. Jesus vergleicht diese Königsherrschaft mit einem Schatz. Und für die Zuhörer war klar, der da arbeitet, das ist einer nicht von den ganz Armen. Ja, der ist ein Tick drüber. Er kann sich's leisten, Land zu pachten. Er wird nicht wie der Tagelöhner nur von der Hand in den Mund leben. Er wird einen kleinen Besitz, vielleicht kleine Mengen an Geld oder Vermögen haben, aber er ist trotzdem einer, der unter der Macht eines Besitzers, eines Großgrundbesitzers steht. Und alle, die das hörten, denen war klar, was es bedeutet, wenn so ein Mensch einen Schatz findet. Die wussten, das war das Ende der Unfreiheit. Das war das Ende der Knechtschaft. Ja, das war der Beginn ein Leben in eigenen Entscheidungen und nicht mehr in Abhängigkeit von anderen führen zu können. Und Jesus fasst die Reaktion des Mannes zusammen und in seiner Freude ging er hin und kaufte den Acker. Bin ich eigentlich zu einfach oder zu schlicht im Geist, wenn ich denke, so müsste das doch unter uns auch sein. Menschen entdecken die Schätze, die Geheimnisse Gottes, die Macht seines Reiches, Jesus als herrschenden König. Und muss dann nicht bei uns genauso begeisterte Freude ausbrechen? Ja, ich sage ja nicht jeden Sonntag nur Freude und nur Hurra, aber so immer wieder mal, ab und zu, wahrnehmbar, ausgedrückt, in Worte gebracht, in Körperhaltung gebracht, in Lieder gebracht, muss doch diese Freude über Jesus und sein Wirken und das Reich dahinter genauso da sein. Jetzt können wir Deutsche immer sagen, ja, wir sind Deutsche und bei uns ist das eben alles nicht so, wir strahlen mehr nach innen. Ja, und wenn man uns innen drin angucken könnte, dann wäre das gleißendes Licht. Aber wir gucken halt so schwierig in uns selber rein. Also wenn wir jetzt sagen, oh gut, wir strahlen von innen, dann könnten wir es zumindest so machen wie der Kaufmann, bei dem erwähnt Jesus keine Freude. Also könnte ein Deutscher gewesen sein. Aber auch bei ihm ist etwas angedeutet, was hat dieser Mann verstanden. Da sagt nämlich Jesus, als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte. Den Kaufmann packt nicht die Emotion, aber er bekommt eine tiefe Einsicht, dass er da eine Perle gefunden hat, die besonders ist, die kostbar ist, die nicht dem Üblichen entspricht, was er sonst bei seinen Perlen kaufen und suchen findet. Er versteht, da ist etwas Ungewöhnliches. Und bei Perlen kann man das anhand der Größe, des Gewichts, wie die Oberfläche ist, wie die Farbe ist, kann man das, wenn man es weiß, sozusagen schon erahnen. Wenn so eine Perle, ich sage jetzt mal etwa 13 bis 15 Gramm hat, und die Oberfläche ist schön und die Form ist okay, dann weiß ein Perlensucher schon, dass er eine der wertvollsten Perlen dieser Welt in der Hand hält. Denn die wertvollsten Perlen dieser Welt, die sind so bei 13, 15 Gramm. Die mit 15 Gramm wurde jetzt für 2,1 Millionen Euro oder sowas verkauft. Also dieser Mann erkannte, da habe ich etwas einmalig Wertvolles gefunden. Nicht den Standard der sonstigen Perlen. Und genauso können wir das Reich Gottes und die Herrschaft Jesu auch ganz stark über unseren Verstand erfassen und wahrnehmen und begreifen, was ist Jesus wichtig? Wie will er, dass wir miteinander leben? Wie will er, dass wir in so einer Gemeinde sind? Wie will er, dass wir nach außen in unsere Welt hineintun? Dann sagen wir Deutschen halt, okay, bei uns sind ja nicht die großen Freuden und Jubelfeiern, aber innerlich haben wir das sowas von erfasst und sowas von verstanden, wie reich Gottes ist und was wichtig ist und wie es ausgebreitet werden soll, dass wir das eben von der Erkenntnis und vom Verstand her machen. Das soll mir auch recht sein. Aber ich denke, eins von beiden muss sein. Und gerne beides. Die Freude, Reich Gottes und Herrschaft Jesu zu entdecken, oder das tiefe Verstehen, was da dahinter steckt. Das vierte. Die Königsherrschaft Gottes beflügelt und befähigt zu ganzer Hingabe. Die entscheidende Reaktion der beiden Menschen, dem auf dem Acker und des Kaufmanns, beschreibt Jesus fast wortgleich. Und er ging hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker beziehungsweise die Perle. Wenn man dieses, was ist, Bild sich vorstellt, also ein Totalverkauf, um eine Sache sozusagen zu bekommen. Könnt ihr mal durchgehen für euch. Also, wenn ihr ein Haus habt, was euch gehört, wird zu Geld gemacht. Wenn ihr eine Wohnung habt, wird auch zu Geld gemacht. Wenn ihr irgendwelche Bankdepots habt, werden aufgelöst, zu Geld gemacht. Wenn ihr ein wertvolles Auto habt, wird zu Geld gemacht. Eure Möbel, eure Wertsachen, selbst das Kleinzeug wird noch auf eBay und Kleinanzeigen verkauft und so gut wie möglich verkauft. Und wenn ihr dann alles zusammen habt, dann setzt ihr alles auf die eine Karte und kauft wie die beiden sozusagen eins, was euch mehr wert ist als alles, was ihr bisher hattet. Totales Wagnis trifft oder sagt dieses Bild aus. Voller Einsatz. scheinbar alle Vernunft beiseite geschoben, um die Königsherrschaft Gottes, sein Reich zu erleben. Vielleicht ist euch dieses Bild vom Totalverkauf auf Anhieb zu groß oder zu mächtig. Ich muss sagen, mir auch. Aber wir können uns diesem Bild ja durchaus auch in kleinen Schritten nähern. Was bedeutet es denn, meine Zeit einzusetzen für Gottes Reich? Meine Kreativität, meine Kraft, mein Geld, meine Beziehungsfähigkeit oder andere Fähigkeiten, die ich habe, mein Haus zur Verfügung zu stellen, dass Gottes Reich drin Raum gewinnen kann, oder mein Auto oder mein Wohnmobil oder mein Garten oder was auch immer. Vielleicht ist es leichter, wenn wir beginnen, mal Bereiche zu nehmen und zu sagen, wie kann ich die für Gottes Reich fruchtbar machen? Und wenn ihr mal in eurem Hauskreis sitzt oder heute beim Mittagessen oder relaxt abend beim Abendessen oder in einem Glas Wein, dann geht doch miteinander mal diesen provokanten Gedanken Jesu durch. Was bedeutet es, alles zu verkaufen, alles hinzugeben, ganze Hingabe, damit Gottes Reich werden und wachsen kann? Was wäre ein Schritt für euch? Das Letzte. Die Königsherrschaft Gottes bricht an, wo wir dem Luxus der kleinen Ausreden den Rücken kehren und uns neu unserem König Jesus zuwenden. Also, stellt euch mal so dieses Ideal eines wirklich wahren, weisen, gütigen, gerechten, allmächtigen Königs vor. So, und jetzt stellt euch bildhaft vor, ihr steht vor diesem König Jesus und er fragt euch strahlend, mein treuer Freund und Diener oder meine treue Freundin und Dienerin, erzähl mir, wie du mein Reich mit aller Kraft ausbreitest. Ich fürchte, uns würde innerlich erstmal heiß und kalt werden. Und ich fürchte, alle möglichen dieser kleinen Ausreden, warum wir Dinge nicht tun, würden uns einfallen. Warum wir an Unvergebenheiten festhalten, an liebgewonnenen menschlichen Gewohnheiten, an Ausflüchten, warum wir dieses oder jenes nicht tun. Ich glaube, wenn Jesus uns diese Frage stellen würde, wie wir sein Reich mit ganzer Kraft ausbreiten, müssten wir zuerst sagen, verzeih mein König, vergib mir, hilf mir, dein Reich neu mit aller Kraft und Entschlossenheit auszubreiten. Amen.